Willkommen zur ersten Ausgabe von Kino Jenseits. Mein Name ist Christopher Dörr und wie angekündigt werde ich in dieser Ausgabe über die Duisburger Filmwoche 2023 reden. Die Duisburger Filmwoche ist jetzt so knapp einen Monat her, also sie hat dieses Jahr vom 6. bis zum 12. November stattgefunden und das war die 47. Ausgabe des Festivals, die unter dem Motto "Im geradeaus verlaufen" stattgefunden hat. Es war mein erstes Mal auf der Duisburger Filmwoche und für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, die Duisburger Filmwoche ist ein Dokumentarfilmfestival, das ausschließlich Filme aus dem Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zeigt und neben den Filmen es sich vor allen Dingen zur Aufgabe gemacht hat, einen Diskursraum zu öffnen. Also der Austausch über Filme steht dort quasi zusammen mit den Filmen im Zentrum, denn nach jedem einzelnen Film gibt es eine einstündige Pause, in der man sich dann nach dem Film in einen Nebenraum begibt, um dort mit den anderen Menschen, die ihn gesehen haben, und dem Regisseur oder der Regisseurin und einer Moderation, die das Gespräch leitet, über diesen Film zu sprechen, sich auszutauschen und ja, so eben neue Erkenntnisse zu dem Film zu gewinnen oder generell dazu, wie Dokumentarfilm funktioniert. Später werde ich noch ein paar mehr Eindrücke zu diesen Diskussionen schildern, aber jetzt erstmal vielleicht kurz zur Frage, wie ich eigentlich zu diesem Festival gekommen bin. Wie ich gesagt habe, es war mein erstes Mal dort und mein Weg dorthin hat sich so gestaltet, dass ich an einem Workshop von dem Blog Jugend ohne Film zum essayistischen Schreiben über Film teilgenommen habe. Das heißt, ich habe nicht alle Filme gesehen, die allermeisten allerdings, und war vor Ort dann auch teilweise ein bisschen anderweitig beschäftigt. Trotzdem glaube ich, dass ich einen guten Eindruck von dem Festival gewonnen habe und euch hier jetzt ein bisschen was schildern kann. Vielleicht, das hilft vielleicht nochmal zum Verständnis, erstmal ein bisschen was zu der Struktur des Festivals. Jeder Film läuft dort exakt einmal, also entweder man sieht einen Film oder man sieht ihn nicht. Und direkt im Anschluss, wie schon angemerkt, gibt es diese einstündigen Diskussionsrunden. Direkt im Anschluss oder mehr oder weniger direkt so 5 bis 10 Minuten Pause hat man schon. Danach geht es dann aber auch schon mit dem nächsten Film weiter und so zieht sich das so circa von 9 Uhr morgens bis circa 23 Uhr, teilweise auch bis 0. Das heißt, wenn man auf diesem Festival etwas essen möchte oder vielleicht einfach mal eine Pause braucht, dann muss man sich selbst so ein bisschen aussuchen, so wo man das am besten macht und sich die Frage stellen, lässt man jetzt ein Gespräch ausfallen, lässt man vielleicht einen Film ausfallen. Wenn man wirklich alles mitnehmen möchte, dann ist es ein sehr forderndes Festival. Vor allen Dingen ist es aber auch ein Festival, das einen, selbst wenn man Pausen macht, eigentlich nicht so richtig verlässt oder loslässt, weil man wird sehr wahrscheinlich auf Gleichgesinnte stoßen und in dieser Umgebung des Festivals ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, es gibt irgendwie einen Pommesstand, es gibt ein italienisches Restaurant, es gibt ein thailändisches Restaurant und das war es dann auch schon so weitestgehend. Also so die Auswahl ist sehr beschränkt und dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch beim Essen in der Raucherpause oder wo auch immer auf Menschen trifft, mit denen man sich über das Gesehene austauschen kann. Und das sind oftmals auch Menschen aus dem Team des Festivals oder auch RegisseurInnen, die ja eben auch über die komplette Laufzeit des Festivals da sind und sich die Werke ihrer KollegInnen anschauen. Mit beiden Gruppen kommt man sehr leicht ins Gespräch, es ist sehr niedrigschwellig und das sage ich an der Stelle als jemand, der wirklich nicht gut networken kann. Also es ist wirklich, ich glaube, auf keinem Festival ist es mir bisher so einfach gefallen, mit Menschen in ein Gespräch zu kommen. Das Festival unterstützt das vielleicht auch nochmal ein bisschen mit einer Lounge, die einige Meter von dem Kinogebäude entfernt sind, wo es an einigen Abenden Bier oder auch Cola oder auch Wasser und Snacks gab, wo auch viele Leute nochmal zusammenkommen und ein wenig reden können und die eine Kneipe, die in der Nähe ist, dort trifft man dann nachts beim Feierabendbier auch für gewöhnlich sehr, sehr viele Leute, die man schon aus den Diskussionen und dem Kinosaal kennt. Das klingt jetzt vielleicht alles so, als ob da eine sehr familiäre Atmosphäre herrschen würde. Und das, ja, klingt nicht nur so, das ist eigentlich auch so, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also ich war sehr überrascht davon, dass in diesen Nachgesprächen, diesen Diskussionsrunden sich wahnsinnig viele Leute untereinander kennen, sich mit Vornamen ansprechen oder direkt duzen. Also es ist direkt so ein Gefühl von so, ja, es gibt hier Menschen, die wirklich jährlich herkommen, die bereits diverse Positionen voneinander kennen und dementsprechend auch wissen, wie sie miteinander umzugehen haben, beziehungsweise was vielleicht auch gar nicht erst gesagt werden muss. Das ist so ein Punkt, wo ich natürlich als Außenstehender gemerkt habe, so okay, man muss sich vielleicht so ein bisschen in diesen Kosmos einfinden, so ein bisschen merken, so okay, wer sind hier so die Leute, die öfter was sagen, was ist so deren Ding. Das ist schon ganz spannend. Nichtsdestotrotz hat man dann oder hatte ich bei diesen Diskussionen dann aber auch das Gefühl, dass eben teilweise so ein gewisser Konsens in Sachen der Filmform zum Beispiel erreicht ist und deswegen gar nicht mehr so viel darüber gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das einfach nur so ein Eindruck ist. Vielleicht ist es auch gerade einfach, ja, vielleicht aktuell auch einfach so ein gewisses Bewusstsein für andere Dinge, für Inhalte und jetzt wird eben eher sensibilisiert, darüber zu sprechen, um den Umgang mit diesen Inhalten. Das ist ja, jetzt nichts Schlechtes, das ist nur etwas, was ich ein bisschen irritierend fand, weil ich mir irgendwie dachte, es gibt hier so eine breite Auffassung von dem Begriff Dokumentarfilm, dazu später mehr, dass es ja eigentlich schon ganz gut dafür geeignet wäre, Vergleiche zu ziehen. Aber ja, das sind natürlich Diskurse, die schon seit mehreren Jahrzehnten geführt werden und dementsprechend war das jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass man hier, dass ich hier jetzt irgendwie all das bekomme, was ich erwarte. Ich habe gesagt, es herrscht eine familiäre Atmosphäre und das ist auch in der Hinsicht überraschend, als dass das Festival also in seinen früheren Formen wohl wirklich auch sehr kontroverse Diskussionen gehabt haben soll, bei der also wirklich auch sehr viel rumgeschrien wurde, wo sich viel gestritten wurde. Und das war jetzt kein Eindruck, den ich bei dieser Ausgabe teilen kann. Wenn ich den Berichten anderer Leute glauben darf, dann ist das auch was, was jetzt schon seit längerer Zeit eher etwas ist, wo so dran zurückerinnert wird, wo immer wieder gesagt wird, so ja, die Diskussionskultur hat sich ja so verändert. So richtig schade finde ich das jetzt im eigentlichen Sinne nicht. Also ich habe jetzt nicht vermisst, dass mich jemand anschreit. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir teilweise gedacht, dass ein bisschen mehr Streit der Sache vielleicht auch geholfen hätte. Also oftmals hatte ich den Eindruck, es ist eigentlich weniger eine Diskussion als ein klassisches Q&A. Also es ist weniger ein Austausch von Positionen im Publikumsraum, als viel eher so ein Informationstransfer vom Regisseur oder der Regisseurin hin zum Publikum. Wegen dieser offenen Atmosphäre, sage ich mal, hatte aber auch ich zum Beispiel kein Problem damit, auch selbst irgendwie Fragen zu stellen. Also auch das ist was, wo ich bei Festivals teilweise ein bisschen zurückhaltender bin, mal mehr, mal weniger, das kommt vielleicht auch auf den Tageszustand an, aber ja doch, meistens habe ich mich dann doch recht wohl damit gefühlt, Fragen zu formulieren oder auf das, was andere gesagt haben, einzugehen. Was auch noch ganz interessant zu wissen ist, falls ihr euch fragt, wie so eine Diskussion verläuft, ihr könnt das nachlesen. All diese Diskussionen werden nämlich protokolliert und diese Protokolle sind online einsehbar unter protokult.de. Ich werde den Link mal in die Beschreibung packen. Dort gibt es ein Archiv mit all den Jahren, seitdem protokolliert wird. Und diese Form des Protokolleschreibens ist sehr frei. Das heißt, jeder Protokollant, jede Protokollantin hat seine oder ihre eigene Herangehensweise, die mal direkter ist, mal ein bisschen ins Essayistische abschweift. Das ist sehr interessant zu lesen. Zum einen stelle ich mir es für das Festival sehr interessant vor, um eben auch eventuelle Reflexionen über die Moderation von Gesprächen zu sehen. Die ist meistens gut, in einzelnen Fällen nicht ganz so gut gelungen. Das waren dann meistens so Fälle, wo Deutsch nicht die erste Sprache des Regisseurs oder der Regisseurin war und ja, die Moderation vielleicht nicht ganz es hinbekommen hat, quasi sich so auszudrücken, dass oder so Fragen zu stellen, dass die Person dann auch aus dem eigenen Gefühl heraus adäquat antworten konnte. Aber auch für mich selbst war das zum Beispiel interessant, weil man so auch ganz gut checken kann, so okay, also im Nachhinein, so ist die Frage, die ich da gestellt habe, hat die den Diskurs irgendwie vorangebracht? Oder war das vielleicht auch was, was man hätte weglassen können? Also in einigen Fällen steht es mit drin bei mir, bei einigen nicht. Da haben wohl die meisten, inklusive mir, noch ein bisschen was zu lernen. Was noch zu guter Letzt zu diesen Gesprächen anzumerken ist, bevor ich zu den Filmen übergehe, ist, dass in einzelnen Fällen nicht ausschließlich der Regisseur oder die Regisseurin anwesend war, sondern teilweise auch zusätzliche GästInnen eingeladen wurden, beziehungsweise Menschen, die die regieführende Person vertreten haben. Das war zum einen bei der Einzeltäter-Trilogie der Fall, einer Trilogie, die ihr in der ZDF-Mediathek sehen könnt, wenn die euch interessiert. Eine Trilogie, die sich mit rechtem Terror in Deutschland auseinandersetzt, am Beispiel von München, Halle und Hanau. Und bei dieser Diskussion waren auch Hinterbliebene der Opfer von diesen Anschlägen anwesend, was natürlich das Gespräch schon in eine gewisse Richtung gedrückt hat, beziehungsweise was es teilweise relativ verunmöglicht hat, über gewisse Themen zu sprechen, weil natürlich in dem Moment, wo Menschen, die in dem Film dargestellt werden, es nicht mehr so einfach ist, über diese Darstellung zu sprechen, beziehungsweise es wird dann vielleicht auch einfach einem gewissen Anstand, jetzt nicht irgendwie über die einzelnen Personen zu reden, wenn sie anwesend sind. Also das wäre hier und da vor allen Dingen beim zweiten Film sicher nötig gewesen, aber war eben in dem Moment so nicht drin. Ist okay, Filmfestivals sollten sich auf jeden Fall auch als politischen Ort verstehen und ich verstehe total, warum man die Betroffenen eingeladen hat, um ihnen nochmal eine eigenständige Stimme zu geben. Andererseits bin ich der Meinung, wenn man sich als Festival auf die Fahne schreibt, über Film sprechen zu wollen, dann war es vielleicht nicht die allerglücklichste Wahl, aber naja. Dann gab es noch den anderen Fall, dass bei dem Film Die Tage der Regisseur verstorben ist. Es ist ein Film über seinen Tod, also dementsprechend ergibt das schon Sinn, aber auch da war eben der Fall, dass er von einem guten Freund vertreten ist, wo ich mir auch gedacht habe, ich würde gerade deutlich kritischer mit dem Film umgehen, wenn jetzt vielleicht einfach ein Gespräch von der Moderation mit dem Publikum geleitet wird, eben einfach ohne einen zusätzlichen Gast bzw. Gästin. Aber nichtsdestotrotz, bevor das jetzt hier zu negativ klingt, gab es sehr viele sehr spannende Gespräche, nur eben nicht zwangsläufig immer mit dem Fokus, den ich mir gewünscht hätte, wobei man sich dann natürlich, wie ich auch in Gesprächen erfahren habe, man sich auch so ein bisschen selbst auf die Schulter, an die Nase packen muss. Also es liegt ja am Ende des Tages auch ein Stück weit an einem selbst, eben Punkte anzusprechen oder in den Raum zu werfen und den Diskurs so auch ein wenig mitzulenken. Jetzt aber genug von dem Festival und seiner Struktur und hin zu den Filmen, die gelaufen sind. Ich werde natürlich jetzt nicht auf alle Filme eingehen können, aber doch auf einige Highlights und vielleicht noch einige Filme, die ich als interessant bezeichnen würde. Nicht zwangsläufig als gut, aber als Filme, die mir dann doch in Erinnerung geblieben sind aufgrund von Dingen, die sie getan haben. Wie ich schon gesagt habe, das Festival hat wirklich einen sehr, sehr breiten Begriff von Dokumentarfilm. Also man ist da vom regulären Dokumentarfilm zum Essayfilm, zu Filmen, die ein Drehbuch haben, bis hin zu Filme, die eher wie so ein Meme im Internet anmuten. Also es wird eine sehr breite abgedeckt und das hat mich sehr positiv überrascht. Also es wird auf keinen Fall langweilig und man kann sich auf dem Festival auf jeden Fall ganz gut selbst so ein bisschen orientieren. Was sind denn eigentlich dokumentarische Formen, die mir zusagen? Was vielleicht eher weniger? Es ist ein Festival, das nicht wahnsinnig viel Wert auf Premieren legt. Also es ist jetzt nicht wie bei anderen Festivals, dass Filme, die jetzt seit langer, langer Zeit erwartet werden, dort zum ersten Mal laufen oder so. Aber das finde ich auch sehr sympathisch. Also es gibt wenig große Namen, die vor Ort sind. Geierhalter wäre vielleicht so ein bisschen die Ausnahme, aber dafür wird eben sehr vielem ein Raum geboten, was man sonst eher weniger auf Festivals sieht. Also man sieht zum Beispiel viele oder einige Filme von Filmunis, wo ich mir gedacht habe, so ja, das hätten irgendwie Leute sein können, mit denen ich studiere oder so, was auf jeden Fall ein ganz schönes Gefühl ist und anhand von dem, was ich aus Gesprächen erfahren ist, auch schon so ein Gefühl der Wertschätzung in den Leuten auslöst, die dort quasi auf einem Festival mal die Gelegenheit bekommen, ihren Film zu präsentieren und dort auch darüber zu sprechen. Es ist aber auch einiges an öffentlich-rechtlichen Produktionen dabei. Da kann man natürlich auch mal kurz einen Blick auf die Sponsoren werfen, also Dreisat und Arte. Dann kann man bei ein, zwei Filmen vielleicht auch erahnen, weshalb die in der Auswahl drin sind. Aber es gibt auch Filme, die in diese Kategorie gehören, die ich total berechtigt auf diesem Festival sehe. Also es ist keine generelle Kritik. Von der Länge her variieren die Filme auch sehr stark. Also auch ein Kurzfilm, der kürzeste, den ich gesehen habe, ging 21 Minuten. Man bekommt eine Stunde Diskussionszeit. Genauso wie der längste Film, der 230 Minuten gegangen sind. Es gibt neben den regulären Filmen noch zwei Kurzfilmblöcke, welche nicht dokumentarisch sein müssen und ansonsten auch noch Diskussionsrunden dieses Jahr zum Thema Landschaft und der Ethik der Darstellung eben dieser und Lesungen. Wenn ich die Themen oder die dominanten Themen aus diesem Jahr zusammenfassen müsste, dann wäre das zum einen, glaube ich, Familie. Also es gibt eine große Anzahl an Filmen, die sich mit Familiengeschichte auseinandersetzen, also zum einen auf eine sehr persönliche Art und Weise, zum anderen aber auch mit einem strukturellen Blick, zum Beispiel in Dokumentarfilmen über GastarbeiterInnen. Dann wäre da Ausbeutung, das hängt ja mit dem zuletzt genannten auch schon auf eine gewisse Art und Weise zusammen, und auch das Thema der Grenzen, was ja gut, eigentlich auch wieder ganz gut passt, spielte da auch immer mal wieder eine größere Rolle. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Highlights an. Da wäre unter anderem La Impresa von André Siegers, einem ja, Film über ein Dorf in Mexiko, das ja aus existenziellen Gründen damit begonnen hat, eine Dark Tourism Attraktion anzubieten, die Caminata Nocturna, die darin besteht, TouristInnen zu zeigen anhand von einem Schauspiel, bei dem sie selbst mitmachen müssen, wie es ist, also wie es ist in großen Anführungszeichen, die amerikanische Grenze zu überqueren. Das Skurrile an diesem Film ist, dass dieses Dorf sich wirklich so eine eigene kleine Industrie aufgebaut hat, die Lizenzverträge bereitliegen hat, wenn Menschen dort vor Ort filmen wollen, die verschiedene Pakete im Angebot haben, die wirklich Werbung mit dieser Nachtwanderung machen, die in Freibädern läuft und was nicht alles. Also es ist sehr skurril und man weiß während diesem Film nie so wirklich, was ist hier eigentlich gerade gespielt von diesem Dorf, was ist nicht gespielt, was wird von dem Erzähler gerade erfunden oder auf eine sehr interessante Art und Weise geframed. Also ein Film, der auch sehr stark mit Humor arbeitet, mit Situationskomik. Und es ist ein Film, der einen auch sehr zwiegespalten zurücklässt, weil man einerseits es natürlich für absolut pervers hält, dass diese Menschen vor Ort sich dazu gezwungen sehen, irgendwie ihre eigenen Traumata auf die Bühne zu bringen zur Unterhaltung von TouristInnen. Wenn man sich dann tiefer damit befasst, merkt man aber, dass das teilweise auch von Menschen, deren Angehörige geflohen sind, quasi als Gelegenheit genutzt wird, sich besser in sie hineinversetzen zu können. Also ich halte das jetzt selbst für keine wahnsinnig fruchtbare Herangehensweise, aber gleichzeitig ist es auch schwierig, darüber zu urteilen. Und so dieser Zwiespalt, den dieser Film aufmacht, ohne dabei quasi die Menschen, die sich an diesem Treiben ergötzen oder das Besuchen überhaupt zu porträtieren. Ja, ist ein spannender Film, über den ich noch viel nachgedacht habe und über den ich jetzt auch gerade schreibe. Und dann wäre da als zweiter nennenswerter Film Kabur von Nafis Fatholazadeh. Das ist ein Film über syrische Kunstschätze, die in Deutschland in Museen stehen, und der Film findet sehr faszinierende Mittel, um davon zu erzählen. Also es gibt Passagen in dem Film, die komplett ohne gesprochene Wörter vonstatten gehen, dafür aber in geschriebenen Worten. Es gibt Passagen, in denen Statuen von Gottheiten Stimmen verliehen werden. Es gibt ganz spannende Spiele mit Archivmaterial, das sich überlagert, das irgendwie auch so nahezu unmögliche Bilder kreiert. Und ja, in all dem herrscht dann auch noch oder gibt es dann auch noch Kommentare auf ja heutige Politik, auf Gewalt an Grenzen, auf den Kunsthandel, auf ja auf alle möglichen Dinge. Und auch das war ein Film, der mich zuweilen ein bisschen an Statues Also Die von Alain René erinnert hat, aber trotzdem irgendwie dem Ganzen einen sehr frischen Anstrich verliehen hat. Also auch hier eine Empfehlung. Jetzt, also man sieht schon so, wir haben quasi einen Dokumentarfilm, der mit Reenactments und so arbeitet. Wir haben hier einen Essayfilm. Als nächstes kommt ein Film, der mit einem Drehbuch gearbeitet hat. Also Für Brennt von Michael Karrer ist wohl der wahrscheinlich größte Grenzfall dieses Festivals. Es ist eigentlich, also wenn man, ich sag mal, wenn man 10 Leute fragen würde, was das für ein Film ist, dann würden wahrscheinlich schon recht viele sagen, dass es sich um einen Spielfilm handelt. Der Film porträtiert 3 Gruppen an unterschiedlich alten Jugendlichen, die ja den Tag und auch die Nacht unabhängig voneinander verbringen. Und es gibt hier einen sehr großen Fokus auf Sprache. Also es wird sehr stark mit Dialekt gearbeitet. Es wird gerade bei den Kindern ein sehr freies Spiel gezeigt. Man sieht sehr, wie irgendwie so Verhalten von Männlichkeit erprobt und dargestellt wird. Und das Ganze hat so einen Slice-of-Life-Charakter, in dem ich mich in einigen Sequenzen dann doch ganz gut wiedergefunden habe und den ich auf der ja, auf der Spielzeit von so 90 Minuten irgendwie dann doch auch sehr berührend in einigen Momenten fand. 1-2 Szenen gab es, wo ich mir dachte so, okay, hier läufst du gerade auf sehr ausgelatschten Wegen, aber das Allermeiste hat sich relativ frisch und auch wenn ich kein Fan von dem Wort bin, authentisch angefühlt. Also es gibt so einzelne Szenen wie Kinder, die an der Straße stehen und versuchen Autos dazu zu bringen, zu hupen zum Beispiel. Die haben sich mir eingebrannt und die waren schon einfach sehr schön mit anzusehen und deswegen würde ich für den Film auch eine Empfehlung aussprechen. Genauso wie für Die richtige Haltung von Jonas Hermanns und Ole Steinberg. Ein Film über sogenannte Buckelbergwerke, also so quasi Kästen, die, ja, wie erklärt man das, so Miniaturschaukästen, die, wenn man an Rädern dreht oder Schnüren zieht, quasi so den hierarchischen Arbeitsablauf eines Bergwerks zeigt. Der Film setzt sich mit der Geschichte des Bergbaus oder des frühen Bergbaus auseinander und untersucht das Ganze oder vor allen Dingen mit der Darstellung eben dieses. Also zum einen mit diesen Buckelbergwerken, aber auch mit frühen Fotografien und Schriften. Und was der Film macht, ist quasi einem immer wieder Mittel an die Hand zu reichen, diese besagten archivarischen Quellen zu hinterfragen und eben zu sagen, so okay, aber wer hat das geschrieben? Wer ist das in diesen Bildern? Sind das authentische Darstellungen? Sind das Darstellungen von tatsächlichen Bergleuten oder geht es hier nicht vielmehr um ein Abgreifen einer Ästhetik? Und dann gibt es nochmal einen kurzen Diskurs zu Filmgeschichte, also Film als Material an dieser Stelle. Und so kommt der Film so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich hab's sehr genossen, ihn beim Abschweifen und sich wiederfinden zu beobachten. Also da kann ich nur sagen, also kann ich auch nur hier, ja, Überraschung sagen, dass es eine Empfehlung ist. Schon allein, weil diese Buckelbergwerke so Apparaturen sind, die wahnsinnig faszinierend sind in der Art und Weise, wie sie funktionieren, wie sie irgendwie so Klassen auch schon sehr indirekt darstellen und auch wie sie rein mechanisch funktionieren. Also das war sehr schön mit anzusehen. Und als letzte Empfehlung würde ich noch Klammer auf, AT, Klammer zu von Christian Öhl mit in den Raum werfen. Das war der kürzeste Film des Festivals, wenn ich mich nicht irre. Er ging 24 Minuten und ist ein Film über das Abschweifen, wenn man ehrlich ist. Also man folgt immer wieder neuen Gedankenströmen und Strängen, wie sie ja auserzählt werden, teilweise auch visualisiert werden mit Paint oder dann teilweise gibt's auch so ein ja so ein Abschnitt, wo es um digitale Bildkulturen geht und wie eigentlich Untertitel gemacht werden. Und der Film nimmt sich seine filmischen Mittel und macht sich zu eigen und schafft es irgendwie auf jeder Ebene, so was Humoristisches mit reinzubringen. Also der Film geht wirklich so vom Hundertsten ins Tausendste. Also man fängt auf einem Metal-Konzert an, wo Leute headbangen, dann geht man zu einem Hirnchirurgen, der einem von den möglichen Schäden, die da entstehen können, erzählt, was dann die Überleitung zu Kopfbällen beim Fußball ist. Dann ist man beim Fußball, dann geht es von da aus zur Bratwurst, vom Bratwurst zur See, vom See zu den Wolken, von den Wolken zu Atomkraftwerken. Und das geht dann noch eine ganze Weile so weiter. Also es ist ein sehr wilder Ritt, der sehr viele sehr gute Witze hat, der ja unter anderem eben dieses Abschweifen dokumentiert, aber eben auch so ein Stück weit so ein, ja, Mansplaining, wenn man es so ausdrücken möchte. Also es ist wild, es macht sehr viel Spaß. Falls ihr den irgendwo mal findet, schaut da doch mal vorbei. Jetzt noch zwei Filme, die ich vielleicht eher als interessant als Empfehlung beschreiben würde. Da wäre zum einen Die Tage von Peter Schreiner. Das ist ein Film, den ich in seinem Gestus sehr interessant finde. Peter Schreiner hat eine Krebsdiagnose, er weiß, er hat nicht mehr allzu lange zu leben und beginnt quasi tagebuchmäßig zu filmen. Also er hat auch schon davor Filme gemacht, aber das ist quasi so sein letzter Film, den er hier macht. Man bekommt den Eindruck, er filmt hier gegen den Tod an, er möchte dem irgendwas entgegensetzen und dieses Produkt geht, oder dieser Film vielmehr, geht dann 3,5 Stunden. Also man bekommt so den Eindruck, dass das Ganze dann doch ein bisschen länger gedauert hat, als er das selbst eingeschätzt hätte. Und nun ist das aber kein herkömmliches Tagebuch, sondern er filmt vor allen Dingen die Natur aus seinem Fenster heraus, seinen Garten, Familienmitglieder, die zu Besuch kommen in Porträtaufnahmen, in denen nichts gesagt wird. Und vereinzelt gibt es dann auch noch Sequenzen, in denen er sich mit seiner Frau unterhält über Themen. Das sind dann tatsächlich so mit die interessantesten Teile des Films. Aber über weite Teile des Films, also bin ich wirklich aggressiv geworden. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die gesagt haben, und ich würde mich dem auch so ein Stück weit anschließen, dass man sich während des Films gedacht hat, kann er denn jetzt bitte sterben? Also das klingt jetzt hart, aber vielleicht ist es auch der Effekt, den der Film erzielen wollte. Also dass man sich irgendwie mit diesem ewigen Warten, mit der Ungewissheit, damit, dass irgendwie jeder Tag dem anderen immer mehr gleicht, identifizieren kann. Aber nichtsdestotrotz konnte ich dem Film auf seine wirklich lange Laufzeit dann leider nicht so viel abgewinnen, beziehungsweise hatte nicht den Eindruck, dass die Frustration, die ich während dem Film erlebe, eine produktive ist. Dann wäre da noch Mana Karetaye von Alexandra Tatar, ein Film über den Wiener Weinanbau durch die Perspektive einer Gastarbeiterin, die dort arbeitet und die ihrer Mutter. Und der Film unterlegt die ersten 10 Minuten oder so mit diesem Scherengeräusch, das quasi die ArbeiterInnen jeden Tag hören, was wahnsinnig nervig ist. Der Film hat keinerlei ästhetisch ansprechende Bilder, das sieht alles so aus, als ob das mit einem Handy oder einem sehr alten Camcorder gefilmt wird. Und ja, also er wirkt auf die Art und Weise ein bisschen abstoßend, wenn man es so sagen möchte. Und während dem Film habe ich mir wirklich gedacht, so, ach, was soll das denn jetzt? Also es gab so vereinzelte Gedankenfetzen, die dem Voice-Over entnehmen konnte, wo ich sagen würde, so, ja, damit kann ich gerade was anfangen, aber sonst eher nicht so, aber desto länger ich über den Film nachgedacht habe, desto mehr habe ich mir gedacht, dass das ja irgendwo auch ganz spannend ist, beziehungsweise mich gefragt, ob das nicht vielleicht sogar gut ist, wenn mir der Film nicht gefällt, in der Hinsicht, in der ich es ja eigentlich begrüße, wenn marginalisierte und unterdrückte Gruppen eine eigene Filmsprache finden und ob ich jetzt wirklich die Person sein sollte, die ihnen an der Stelle sagen soll, so, nee, mach mal bitte schöner. Also das fand ich dann irgendwie in der Auseinandersetzung ganz spannend, auch wenn der Film jetzt nicht wahnsinnig viel Neues mit mir gemacht hat. Zu guter Letzt würde ich jetzt vielleicht noch auf die PreisträgerInnen des Festivals eingehen. Da wäre der Dreisat-Dokumentarfilmpreis, der an die schon genannte Einzeltäter-Trilogie von Julian Vogel ging. Das waren Filme, mit denen ich mal mehr, mal weniger gut warm geworden bin. Das kam sehr auf die einzelnen Filme an und das fand ich ein sehr spannendes Phänomen, da die Filme eben die Hinterbliebenen von rechtem Terror porträtieren und ihre Art und Weise mit ja diesem Trauma umzugehen. Und ich in mir gemerkt habe, dass ich da mit einigen Verarbeitungsweisen deutlich besser klarkomme als mit anderen. Es spielt natürlich überhaupt keine Rolle, wie ich jetzt dazu stehe, aber trotzdem habe ich beim Schauen dann doch gemerkt, wie ich mich manchen Personen, die so einen gewissen Habitus an den Tag legen, zum Beispiel, mich deutlich näher gefühlt habe, das irgendwie so als die, in Anführungszeichen, richtige Art zu trauern wahrgenommen habe, wäre ich bei anderen Personen mir irgendwie gedacht habe, was soll das denn jetzt? Und auch wenn ich die Filme in ihrer Art vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Fernsehen ausgelegt fand, ich persönlich hätte mich zum Beispiel gefreut, wenn es tatsächlich ein Film gewesen wäre, ein langer Film, der einen vielleicht auch, gerade wenn der Film in der Mediathek ist, dazu zwingt zu sagen, so nein, ich gönne mir das jetzt nicht, ich gönne in Anführungszeichen, ich schaue das jetzt nicht häppchenweise, sondern ich setze mich dem jetzt bewusst aus, weil offensichtlich sind das keine Filme, die einem irgendwie gute Laune bescheren. Das hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen spannender gefunden, aber nichtsdestotrotz tragen sie mit Sicherheit einen wichtigen Teil zu Erinnerungskultur bei, auch wenn da im zweiten Film in der Art und Weise, wie beziehungsweise wer porträtiert wurde, es sicherlich einige Kritikpunkte gibt. Dann wäre da der Arte-Dokumentarfilmpreis, der ging an Anker von Helin Çelik. Das ist ein Film, der drei Frauen aus Jordanien porträtiert, die Opfer extremer Gewalt in der Ehe geworden sind und ja, vor allen Dingen zu Beginn des Films stark mit poetischen Bildern arbeitet. Also man wirft Blicke auf Landschaften, es wird viel mit Nebel und Unschärfe gearbeitet, bevor man dann sehr nah an den Gesichtern der Frauen ist, beziehungsweise sich die Umgebung anschaut, in der sie leben, während sie von dem berichten, was ihnen widerfahren ist, was das mit ihnen gemacht hat und wie es ihnen heute geht. Das ist ein Film, der stark aufs Gemüt schlägt, gerade da eben die Frauen aufgrund von dem, was ihnen widerfahren sind, selbst teilweise sehr ungesunde Verhaltensmuster und Gedanken an den Tag legen, die es einem nicht sehr einfach machen, mit ihnen zu sympathisieren, auch wenn natürlich durch den Film klar wird, weshalb sie so sind, wie sie sind. Also, der lässt einen dann irgendwo auf eine spannende Art und Weise zwiegespalten zurück. Dann wäre da noch Patterns Against Workers von Olena Nevgrita, der den Preis der Stadt Duisburg gewonnen hat. Es ist ein Film, an den ich mich ehrlich gesagt nicht mehr allzu gut erinnere. Im Grunde ist es ein halbstündiger Essay-Film über die Geschichte des automatisierten Webens und die Konsequenzen, die für ArbeiterInnen damit einhergehen. Dann wäre da noch der Carte Blanche Nachwuchspreis des Landes NRW, der an Operation Namibia ging. Der Film ist von Martin Paré, Paret, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. In dem Film geht es um eine linke Gruppierung, die im Jahre 1976 versucht, mit einem Fischerboot verbotene Bücher nach Namibia zu schiffen, um dort eben Wissen für den Kampf gegen das Apartheidssystem ja zu überbringen. Der Film besteht aus Briefen, also Archivmaterial, das eben gesammelt wird und wird eben aus dem Off vorgelesen, während er auf der Bildebene mit Fotografien aus der damaligen Zeit arbeitet. Zusätzlich zu diesen zwei Ebenen bringt er hier und da noch so ein bisschen Sounddesign mit. Also man hört dann Wellenrauschen im Hintergrund zum Beispiel. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Nichtsdestotrotz hat mich der Film so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen oder vielleicht auch gerade deswegen hat mich der Film ein wenig enttäuscht zurückgelassen, da die Bildebene des Films so rein illustrativ ist. Also ich hatte den Eindruck, man dadurch, dass man eigentlich anhand dieser Briefe und der Bilder einfach nur so eine Art Tagebuch nachbildet, dass da Potenzial verloren gegangen ist, nochmal explizit mit filmischen Mitteln quasi dieses wilde Geschehen aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz möchte ich dem Film nicht absprechen, dass er ja auf eine informative Art und Weise über dieses Geschehen spricht. Also ich habe auf jeden Fall 1-2 Dinge gelernt, die ich noch nicht wusste, beziehungsweise ich habe relativ viel gelernt, weil ich wusste einfach von diesem damaligen Unternehmen noch nichts. Und was die Preise angeht, zu guter Letzt wäre da noch der Publikumspreis der Rheinischen Post für den beliebtesten Film. Und der geht an Vista Mare von Julia Gutweniger und Florian Kuffler. Ein Film, über den ich, nichts sagen kann. Ich habe ihn nicht gesehen. So viel zu den Filmen, die ich gesehen habe, die ich empfehlen kann, die mit Preisen ausgezeichnet wurden. Vielleicht noch so ein ganz kurzes Fazit. Ich habe mich gefragt, ob würde ich nächstes Jahr jetzt wieder zu diesem Festival gehen? Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß es noch nicht so ganz. Also ich finde erstmal das Vorhaben des Festivals quasi einen Diskursraum zu bieten, wahnsinnig spannend, fand den Diskurs dafür halt leider so semi-spannend, also mal spannender, mal weniger spannend. Natürlich könnte ich aber auch genau deswegen sagen, so nee, ich gehe da jetzt wieder hin und versuche mich dieses Mal nochmal ein bisschen mehr einzubringen. Die Filme waren auf jeden Fall spannend in ihrer Kombination oder in ihrer Zusammenstellung, aber ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass auch hier vielleicht, desto öfter man zu solchen Festivals geht, sich auch hier so gewisse Abnutzungserscheinungen zeigen. Also so klar, jetzt ist es noch ganz spannend, so den eigenen Geschmack auszutarieren, aber irgendwann hat man den auch und klar muss man den immer wieder hinterfragen. Aber so wie ich den Eindruck hatte, dass quasi die Menschen, die dort regelmäßig, also jedes Jahr hingehen, sich so ein bisschen eingegroovt haben in ihrer Haltung, wie sie über Filme sprechen, so habe ich halt den Eindruck, dass das bei mir auch früher oder später passieren wird. Und ja, deswegen weiß ich noch nicht so ganz. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, das Festival mindestens einmal zu besuchen. Es hat sich dann doch sehr stark von anderen Festivalerfahrungen, die ich gemacht habe, unterschieden. War auch mein erstes Dokumentarfilmfestival. Aber ja, also es hat mich jetzt noch nicht so, ich habe es noch nicht so ganz in mein Herz geschlossen und gesagt, so ja, ich muss da auf jeden Fall wieder hin, aber warten wir mal ab. Also ich möchte es an der Stelle auch noch nicht ausschließen. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich habe nicht zu lange hier vor mich hingelabert und dass ihr ein bisschen was an interessanten Infos mitnehmen konntet. Schreibt mir gerne mal hier in der Feedback-Funktion von Spotify oder auf Instagram unter dem Namen Kino Jenseits oder auf irgendwelchen anderen Kanälen, wie euch das hier so gefallen hat und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Ich weiß noch nicht genau, was die nächste Folge sein wird. Es gibt ein paar in der Pipeline, aber bleibt gespannt, schaut gerne wieder vorbei und schaut natürlich auch, wo ihr in Bayreuth oder in deren Umgebung wohnt, jeden ersten Mittwoch in das Kunst- und Kulturhaus 9,5. Und an der Stelle noch eine kleine Ankündigung, am 19. Dezember auch gerne ins Glashaus. Da zeige ich auch noch eine kleine Auswahl an Weihnachtsfilmen. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Ciao und bis dann.